Ja, liebe Damen und Herren, lieber Herr Ludescher, ich möchte vorab ein paar Worte zu dem folgenden Sprachgebrauch, Sprachwahl meinerseits sagen, denn ich bin nicht polnischstämmig und ich spreche auch dementsprechend kein Polnisch. Deswegen sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich im Folgenden die polnischen Begriffe nicht ganz einwandfrei vorlesen werde. Ich werde mir die größte Mühe geben und möchte auch direkt starten. Nämlich in gewisser Weise mit einer Brückenbildung zu diesem Tag. Denn am 4. Juli proklamierten 13 britische Kolonien ihre Unabhängigkeit vom Mutterland Großbritannien. Am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg nahm auch Tadeusz Kościuszko teil. Jener General, der am 24. März 1794 auf dem Krakauer Marktplatz einen Eid auf die sogenannte Insurrektionsakte leistete. Mit diesem öffentlichen Akt leitete er einen achtmonatigen Befreiungskampf ein, der sich gegen die Nachbarmächte Russland, Preußen und Österreich richtete. Diese hatten mit unterschiedlicher Beteiligung in den Jahren 1772 und 1793 Polen-Litauen zweimal unter sich aufgeteilt. Die Niederschlagung des Aufstands hatte einschneidende Folgen. Am 3. Januar 1795 wurde Polen-Litauen zum dritten Mal geteilt und verschwand als eigenständiger Staat bis 1918 von der Landkarte Europas. Aus diesem Grund kann der Kościuszko-Aufstand nicht als von den Teilungen losgelöstes Phänomen betrachtet werden. Er muss vielmehr die innen- und außenpolitischen Entwicklungen Polen-Litauens eingebettet werden. Denn nur aus dem komplexen Zusammenspiel beider Betrachtungsebenen können Grundlagen zum Verständnis und zur Diskussion über den Aufstand und über den Prozess der Teilungen geschaffen werden. Man könnte jetzt eine Ringvorlesung zum Thema mit unterschiedlichen Schwerpunkten halten. Deshalb sehen Sie es mir bitte nach, dass ich nur punktuell auf die beiden Themenkomplexe Aufstand und Teilung eingehen kann. Ich möchte vielmehr, dass Sie vielleicht als Impuls dienen, sich näher mit der Geschichte der polnisch-litauischen Bevölkerung, des polnisch-litauischen Herrschaftsgebiets auseinanderzusetzen. Denn ich denke, dass die Komplexität und auch die Dramatik dieser Geschichte Grund genug sind, einmal näher betrachtet zu werden. Also nicht nur der heutige Tag, der Day of Independence, schlägt also in gewisser Weise eine Brücke zum Thema meines Vortrags. Warum? Wir befinden uns zugleich im 200. Todesjahr Kościuszkos. Sowohl den Aufstand als auch die dritte Teilung werde ich heute Abend unter zwei großen Fragenkomplexen behandeln. Der erste wird sich mit dem Wirkungszusammenhang beider Ereignisse befassen. War der Kościuszko-Aufstand die Ursache für die dritte Teilung Polen-Litauens? Oder stand die Teilung bereits vor Ausbruch des Aufstandes fest, bildet also in gewisser Weise ein logisches Kontinuum in Abfolge der ersten beiden Teilungen? Der zweite Komplex dreht sich vor allem um die Beurteilung der Teilungspraxis. Wie konnten Russland, Preußen und Österreich einen der größten Flächenstaaten Europas komplett unter sich aufteilen? Und mit welcher Begründung tat man dies? Um all diese Fragen stellen zu können, bedarf es meines Erachtens der Betrachtung sowohl der innen- als auch der außenpolitischen Entwicklung Polen-Litauens. War der polnisch-litauische Staat der eigene Urheber seines Untergangs oder lediglich ein Opfer auswärtiger Politik, der seinem Schicksal selbst überlassen wurde? In Anbetracht der Zahlenmenge, die ich jetzt schon genannt habe und die auch im Folgenden häufiger dann eben zur Orientierung dienen sollen, möchte ich Ihnen kurz die Teilungsjahre als Orientierung für Sie noch mal kurz vorstellen, damit Sie sich zeitlich eben orientieren können. 1772 wurde das Land das erste Mal geteilt. Die zweite und dritte Teilung folgten dann schnell hintereinander, und zwar in den Jahren 1793 und 1795. Also in Abfolge der Jahre sehen Sie hier auch die Teilungen. Ich hoffe, das kann man so einigermaßen erkennen. Ich werde heute die erste Teilung vernachlässigen, und nur exemplarisch anreißen, da bei mir ja der Fokus auf die Jahre 1794 und 1795 liegen wird und möchte Ihnen allerdings einen grundlegenden Überblick über mein heutiges Thema geben. Deshalb beginne ich schon im Jahr 1791 und rolle das Feld, wenn man so schön sagen will, von hinten etwas auf. Denn im Mai dieses Jahres 1791 wurde die erste moderne Verfassung Europas erlassen. Die Frankreichs, die folgte erst 4 Monate später. Sie war das Ergebnis des sogenannten vierjährigen Sejm, der 1788 zusammentrat, um grundlegende Reformen im Land zu erlassen. Der Sejm, also der Reichstag, war das politische Organ des Adels. In ihm versammelte er sich, wählte den König und stimmte über Gesetzesvorschläge ab. Mit 8 bis 10% Anteil an der Gesamtbevölkerung war er überaus stark vertreten. Wenn man einen Vergleich heranziehen möchte, in Preußen machte er ungefähr 2% der Bevölkerung aus. Seine politische Macht äußerte sich in der sogenannten Libertas Aurea, der goldenen Freiheit. Zu dieser Freiheit gehörten Privilegien wie etwa das Königswahlrecht, das Recht auf Steuerfreiheit und Immunität, das Widerstandsrecht gegen den König durch die Gründung von Konföderationen und das Liberum Veto. Mit dem Liberum Veto konnte durch nur eine Stimme im Reichstag ein Gesetzesvorschlag abgelehnt werden. Die politischen Grundlagen hierfür entstanden mit der Umwandlung vom Erb zum Wahlreich im Zuge der Union zwischen dem Königreich Polen und dem Fürstentum Litauen im Jahr 1569. Deswegen wird im Folgenden auch, und war eine Ankündigung, stets nicht von dem Namen Polen, sondern Polen-Litauen als Ausdruck dieser Personalunion, die bis zur Auflösung des Staates weiter existierte, die Rede sein. Das Selbstverständnis des hohen und niederen Adels, auch Magnaten oder Schlachter, gründete sich ideologisch auf die Rückbindung zu den Sarmaten, den vermeintlichen Urvätern der polnisch-litauischen Bevölkerung. Aus diesem historischen Erbe heraus leiteten sie ihren Anspruch auf Herrschaft und Repräsentation der Nation ab. Jedoch darf man sich den Adel nicht als homogenes soziales Gebilde vorstellen. Die Magnaten, also der Hochadel, verfügte über Grundbesitz, Großgrundbesitz, wohingegen die Schlachter, also der niedere Adel, zumeist in kleinere Güter besaß oder in einem Angestellten- oder Abhängigkeitsverhältnis zu den Magnaten stand. Wir haben hier eine Grundlage, und das ist der Grund, warum ich Ihnen das hier vorab gesagt habe, für die Möglichkeit der Nachbarmächte in die Innenpolitik der Polen-Litauens einzugreifen. Denn über die Zahlung von Bestechungsgeldern konnte sowohl der bevorzugte König gewählt werden, als auch Gesetzesvorschläge durch das Liberum Veto aufgehoben werden, zerschlagen werden. Auch die Bildung von Konföderationen, also die Nutzung des Widerstandsrechts gegen den König, konnte dazu genutzt werden, Zusammenschlüsse von Adligen zu erzeugen, um Auseinandersetzungen im Inneren des Landes zu provozieren. Und jetzt möchte ich Ihnen das an einem kleinen, knappen Beispiel kurz verdeutlichen. 1764 wurde durch Bestechungsgelder ein Liebhaber der Zarin Katharina II. Auf den polnisch-litauischen Königsthron gewählt. Stanisław August II. Poniatowski, den Sie hier zur Rechten sehen. Als dieser zusammen mit dem Sejm Reformen erließ, gründete die Zarin auf Basis der Verfassung die Konföderation von Radom im Jahr 1767 und ließ Truppen in das Land einmarschieren. Ein 5-jähriger Bürgerkrieg entstand, dessen Ergebnis die erste Teilung Polen-Litauens war. Innerhalb des Landes wurde nach diesem einschneidenden Erlebnis schnell realisiert, dass das Liberum Veto ein Hindernis auf dem Weg zur dringend benötigten Reformierung des Landes war und beschloss, den Sejm von 1788, der gerade eben schon die Rede war, als konföderierten Reichstag auftreten zu lassen. Das heißt, dass alle Gesetzesvorschläge mit Mehrheitsrecht beschlossen werden konnten. Ziel war es, einen handlungsfähigen, das heißt entscheidungsfähigen Staatskorpus zu errichten. Mit dem Erlass der Verfassung vom 3. Mai 1791 schlugen die Reformkräfte abseits der Französischen Revolution einen eigenen Weg ein, der jedoch auch aufklärerische, staatsphilosophische Elemente in sich aufnahm. So wurde die Gewaltenteilung nach Montesquieu ebenso wie die Souveränität der Nation nach Rousseau festgeschrieben. Mit der Abschaffung des Liberum Veto, der Einführung der Erbmonarchie und dem Verbot der Gründung von Konföderationen wurde ein entscheidender Schritt zur Wiedererlangung der innenpolitischen Handlungsfähigkeit getan. Das Wahlrecht wurde an den Grundbesitz gebunden und auch wohlhabende Städter konnten erstmalig wählen. Die Konstitution vom Mai 1791 verdeutlichte auch das Entwicklungspotenzial der Polnisch-Litauischen Republik. Denn innerhalb von 4 Jahren war es aus dem politischen System heraus gelungen, den Schritt zum modernen parlamentarischen Verfassungsstaat zu machen. Das heißt, ohne, wie in Frankreich, es stürzen zu müssen. Dabei kam den Reformkräften lange zugute, dass sich sowohl Russland als auch Österreich im Krieg gegen das Osmanische Reich befanden und im Westen eine Revolution das Ancien Regime erschütterte. Die Verhältnisse änderten sich dann im Jahr 1792 jedoch zu Ungunsten Polen-Litauens. Nach dem Friedensschluss mit dem Osmanischen Reich im Januar gründete die Zarin auf Anraten 3 einflussreicher Magnaten im Mai die Konföderation von Targowica und ließ Truppen in Polen-Litauen einmarschieren. Sie sehen also wieder dasselbe Verhalten, wieder dieselbe Reaktion wie bei der ersten Teilung. Nicht nur aus ihrer Sicht spiegelten die Reformmaßnahmen im Land ein Ausufern der Französischen Revolution wider. Eine nicht unerhebliche Anzahl adliger Reformgegner schloss sich dem Aufruf der Zarin an. Nicht zuletzt, weil sie durch die Zurückdrängung des Reformadels ihren eigenen Einfluss vermehren bzw. wiederherstellen wollten. Die Grundlage für das Eingreifen in die inneren Strukturen des Landes von außen wurde also maßgeblich durch die Aktivitäten innerhalb Polen-Litauens selbst gefördert. Russland, um das zu sagen, war jedoch nicht die einzige Macht, die eine Intervention in Polen-Litauen anstrengte. Preußen hatte bereits nach der ersten Teilung von 1772 den Anspruch auf die Städte Danzig und Thorn erhoben, die Sie hier rot markiert sehen. Das sind jeweils die Einfärbungen der jeweiligen Teilungen. Wenn Sie das Helle noch vernachlässigen, Thorn und Danzig befinden sich zwar in dem dunklen Bereich, der 1772 die Teilung markiert und die Besitzungen Preußens, allerdings sind die beiden Städte von dem Teilungstraktat 1772 ausgenommen gewesen. Also der Anspruch auf die Städte wurde erhoben schon nach der Teilung von 1772. Als jetzt im April 1792 Frankreich Österreich den Krieg erklärte, nutzte Friedrich Wilhelm II. Die günstige Ausgangssituation, um sein Eingreifen zugunsten der antifranzösischen Koalition im Westen mit konkreten Entschädigungsansprüchen in Polen-Litauen zu verknüpfen. Durch die Erfolge der französischen Revolutionsarmee, man nennt vor allem die habsburgischen Niederlanden, die relativ schnell eingenommen wurden, konnte Preußen die Divisionspläne also erpressen. Nachdem russische Truppen die Grenze von Polen-Litauen überschritten hatten, wurde ein Bote von Warschau nach Berlin geschickt, um dem Casus Föderis, also den Bündnisfall, anzumahnen. Denn im Jahr 1790 hatten Preußen und Polen-Litauen einen Bündnisvertrag geschlossen, der die militärische Unterstützung beider Parteien im Kriegsfall beinhaltete. Aus Sicht der Polen sollte der Vertrag die Reformen im Inneren des Landes gegenüber Russland und Österreich schützen. Aus preußischer Sicht hingegen erhoffte man sich jedoch die eigenständige Abtretung Danzig und Thorns. Als deutlich wurde, dass dies nicht erfolgen würde, nutzte man die außenpolitische Situation jetzt für die eigenen Zwecke und drängte auf eine erneute Teilung, um die beiden Städte annektieren zu können. Der Bote aus Warschau wurde schließlich mit der Begründung zurückgeschickt, dass die Mai-Verfassung den Vertrag ungültig gemacht habe. Tadeusz Kosciuszko befand sich zur Zeit der Grenzübertretung russischer Truppen in einem Lager in der heutigen Ukraine. Als er über die Konföderation von Targowica unterrichtet wurde, 1784 war er aus Amerika zurückgekehrt wo er sich im Unabhängigkeitskrieg, wie schon am Anfang gesagt, verdient gemacht hatte. Er wurde anschließend Generalmajor in der polnisch-litauischen Armee und zudem Mitglied in der Militärkommission in Warschau. Zusammen mit anderen Generälen widersetzte er sich der Aufforderung russischer Gesandter, keine Befehle mehr vom König oder dem Sejm zu erhalten. Fast 2 Monate lang kämpften polnisch-litauische Einheiten gegen die russischen Truppen, bis im Juli 1792 König Stanisław August der Konföderation von Targowica beitrag. 1 Monat später wurde die Hauptstadt Warschau von russischen Truppen besetzt. Im preußisch-russischen Teilungsvertrag vom 23. Januar 1793 besiegelten Russland und Preußen schließlich die erneute Division des Landes. Im sogenannten Sejm von Grodno stimmte die polnische-litauische Versammlung unter Druck der Großmächte dem erneuten Teilungstraktat durch Schweigen zu. Die Mai-Verfassung wurde abgeschafft, die Vorrechte des Adels samt Liberum Veto wieder eingeführt und wichtige politische Ämter in Warschau mit Anhängern der Konföderation von Targowica besetzt. Gleichzeitig sollte dies der letzte Sejm sein, der in der älteren polnisch-litauischen Geschichte zusammentrat. Der zweite Teilungsakt von 1793 stellte eine erste große Zäsur in der geopolitischen Geschichte des 18. Jahrhunderts dar. Sie sehen hier die etwas dunkleren Einfärbungen. Das, was in der Mitte weiß ist, ist das Gebiet, was noch übrig geblieben ist nach der zweiten Teilung. Die dunklen Markierungen links in Preußen, rechts im russischen Gebiet und die hellen Markierungen sind jetzt dazugekommen. Kein anderes Annexionsverfahren innerhalb dieses Jahrhunderts ging mit einem so deutlichen Gebietsgewinn bzw. Gebietsverlust einher wie im Zuge dieser Teilung. Aus diesem Grund kann er auch als die Statuierung eines Exempels verstanden werden. Er verdeutlichte die Überlegenheit des Ancien Regime gegenüber dem modernen Verfassungsstaat und versuchte zugleich, die liberale und aufgeklärte Reformpartei im Innern des Landes zu unterdrücken. Die Nachbarmächte Russland und Preußen rechtfertigten ihr Eingreifen damit, dass in Polen-Litauen eine Bewegung gegen die durch Gott legitimierte Ordnung entstanden sei, die die bestehende Welt bedrohe. Aus diesem Grund wurde in der Öffentlichkeit, analog zur Wahrnehmung der Französischen Revolution, immer wieder der Vorwurf der Anarchie genannt. Ich möchte hier kurz aus der Erstfassung des preußischen Besitzergreifungspatents von 1793 zitieren, um dies zu verdeutlichen. Zitat: Was aber mehr als alles Übrige die ernstlichste Aufmerksamkeit der benachbarten Höfe hat erwecken müssen, ist der in Polen überhand nehmende französische Empörungsgeist einer Partei, die mit nie erhörter Schamlosigkeit öffentlich den festen Vorsatz ankündigt, ihr Gift über alle Staaten zu verbreiten und überall Zwietracht, Gesetzlosigkeit und Aufruhr zu stiften. Zitat Ende. Diese Argumentation diente als die gerechtfertigte Grundlage für das Eingreifen der Nachbarmächte. In Anbetracht der Entwicklungen in Frankreich, die 1792 in die Schreckensherrschaft unter Robespierre mündeten, kann man die Teilungspraxis Russlands und Preußens in Polen-Litauen als ein Modell für den Umgang mit der vermeintlichen Ausbreitung der französischen Revolution in Europa verstehen. Was für die Umsetzung der Teilung entscheidend war, war ein Zusammenspiel von außen- und innenpolitischen Entwicklungen, nämlich der Verbindung zwischen der Entwicklung des Krieges gegen Frankreich und den Entscheidungsprozessen innerhalb des gespaltenen Polen-Litauen. Von der Entwicklung dieser beiden Faktoren hingen die Realisierungsmöglichkeiten der jeweiligen Teilungsabsichten ab. Preußen konnte durch das Taktieren mit seiner militärischen Unterstützung gegen Frankreich hieraus den größten Nutzen ziehen. Russland hingegen das Gleichgewicht zwischen sich selbst und dem Hohenzollern-Monarchie wahren und die Beteiligung Preußens am Krieg gegen Frankreich garantieren. Die Teilungspolitik war für Russland und Preußen aber vor allem deshalb so erfolgreich, weil die Spaltung des Adels in unterschiedliche politische Lager dem entgegenkam. So steht denn auch die Gründung der Konföderation von Targowica durch die Gegner der Mai-Verfassung symptomatisch für die große Krise Polen-Litauens im 18. Jahrhundert, die gleichzeitig auch als eine Verfassungskrise bezeichnet werden kann. Wie am Beispiel Preußens gesehen, war die zweite Teilung des Landes kein spontaner politischer Akt. Er war ein Plan, der erst dann realisierbar wurde, als sich die außenpolitischen Konstellationen in Europa und die innenpolitischen Entwicklungen in Polen, Litauen so ergaben, dass sie Anlässe zur Umsetzung boten. Die Ursache für die zweite Teilung des Landes ist also in einem Zusammenspiel von außenpolitischen Teilungsabsichten der Nachbarmächten und einer inneren Krise Polen-Litauens zu finden. Tadeusz Kościuszko verließ bereits im Oktober 1792 das Land und migrierte in das Kurfürstentum Sachsen. In Leipzig traf er auf andere Widerständler von 1792 wie Hugo Kollontaj und Ignacy Potocki, zwei der bedeutendsten Vertreter der polnisch-litauischen Aufklärung, die auch am Reformwerk von 1791 maßgeblich beteiligt waren. In der Migration entstand die Konzeption des Aufstands. Eine wichtige Grundlage für die Durchführung des militärischen Plans war die Sammlung der verstreuten Truppen, die nach der zweiten Teilung in die Armeen der Nachbarmächte inkorporiert worden waren oder drohten, durch bevorstehende Reduzierungsmaßnahmen aufgelöst zu werden. Die Aufstandsarmee sollte, unterstützt durch Warschauer Bürger und Bauern im Umland, zunächst das Waffenarsenal der Hauptstadt einnehmen, um die Aufständischen ausrüsten zu können. Der Aufstand war, analog zur Vorgehensweise in Frankreich, als eine Verbindung von Levée en masse, also Massenaushebung, und traditionell militärischem Aufstand konzipiert. Die Pläne sahen zudem eine militärische Beteiligung Frankreichs vor, das man als Verbündeten im Kampf gegen die gemeinsamen Feinde betrachtete. Und auf dessen Hilfen man aber auch angewiesen war, wollte man militärisch gegen Russland und Preußen bestehen. Da Kościuszko durch seine Beteiligung am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg in Frankreich ein hohes Ansehen genoss und 1792 sogar zum Ehrenbürger von Paris ernannt worden war, wurde er um die Leitung des Aufstands gebeten. Von seiner Person erhoffte man sich nicht nur eine gute militärische Führung, sondern auch eine erfolgreiche Überzeugungsarbeit in Frankreich. Ziel war es letztlich, eine Revision zumindest der zweiten Teilung zu erwirken und die Grenzen von 1772 wiederherzustellen. In den Städten Warschau, Krakau und Wilna, die Sie hier rot markiert sehen, in dem Gebiet, das noch polnisch-litauisch geblieben war, schlossen sich im Untergrund erneut Gruppierungen zusammen, die sich zuvor bereits gegen die Konföderierten von Targowitzer gebildet hatten. Mit Hilfe von Mitgliedern der Freimaurerloge vernetzten sich die Städte untereinander und hielten Kontakt zu den Emigrierten. So konnten die Aufstandspläne letztlich verbreitet werden. Die von Kollontaj, Potocki und Kościuszko verfasste politische Konzeption sah vor, eine Aufstandsregierung zunächst zu installieren, die nach erfolgreichem Verlauf des Aufstands hingegen wieder aufgelöst werden sollte. Die Ausarbeitung einer neuen Verfassung sollte sodann von anderen politischen Akteuren, die nicht näher benannt wurden, vorgenommen werden. Es wurde also nicht ganz klar, wohin der Aufstand politisch führen sollte. Das war vor allem ein taktischer Schritt. Die Festlegung auf eine konkrete Programmatik hätte die Mobilisierung des Adels erschwert. Denn dieser spaltete sich in Verfechter der Mai-Verfassung, die mit dem Erfolg des Aufstands die Verhältnisse von 1791 wiederherstellen wollten, und Verfechter radikaler Reformen, auf die Mai-Verfassung nicht weit genug ging. Hieran geknüpft war auch die Auseinandersetzung mit der Frage nach einer Entprivilegisierung des Adels, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Das heißt, um die Frage nach einer sozialen Neuordnung. Dies betraf vor allem andere soziale Milieus wie die Stadtbürger oder die Bauern, von denen der Aufstand abhängig war. Zwar wurden die Begriffe Ganzheit, Freiheit und Souveränität der Nation zu Leit, das heißt Oberbegriffen des Aufstands. Sie täuschten jedoch nicht darüber hinweg, dass die Erzielung einer Vereinigung der sozialen Milieus in Anbetracht der vorhergegangenen Geschichte unmöglich war. Das übergeordnete Ziel, nämlich die Rettung eines sich in Agonie befindenden Gebildes, konnte die tiefe Spaltung der polnisch-litauischen Gesellschaft nicht überwinden. Das Vorhaben Kosciuszkos und seiner Anhänger stand unter keinem guten Stern. Der Sturz der Girondisten und die Etablierung der Schreckensherrschaft im Juni 1793, die bis zum Juli 1794 dauern sollte, machte jede Hoffnung auf eine baldige Intervention Frankreichs zunichte. Kosciuszko gelang es hierdurch nicht, den Aufstand zu internationalisieren. Die innenpolitischen Spannungen in Frankreich und der parallel stattfindende Krieg gegen die antifranzösische Koalition ließen aus Sicht der Franzosen eine erneute Front im Osten als destabilisierend erscheinen. Der Nutzen einer Intervention wurde darüber hinaus als zu gering eingestuft. Letztlich begründeten die Jakobiner ihre ablehnende Haltung auch damit, dass sie einen, Zitat, Adelsaufstand generell nicht unterstützen würden. Darüber hinaus wuchs in Polen-Litauen selbst der Druck auf Kosciuszko, als ein stummer Sejm, also ohne Zustimmung, also stumm geblieben, in Grodno im Dezember 1793 unter Zwang einer Reduzierung des Heeres zustimmen musste. Anfang März 1794 wurden schließlich die geheimen Pläne in Warschau durch den russischen Gesandten Ingelström aufgedeckt. In der Folge wurden führende Köpfe der Verschwörung verhaftet oder mussten fliehen. Durch diese Umstände musste der Aufstand früher als geplant ausgerufen werden. Im Gegensatz zur eruptiven Erhebung der Franzosen von 1789 war der Aufstand in Polen-Litauen ein vom Reformadel durchgeplanter Aufstand, der als Befreiungskrieg von der Fremdherrschaft der Nachbarmächte gedacht war und sich nicht primär gegen seine eigene Konstitution wandte. Am 24. März 1794 versammelten sich Generäle, Abgeordnete des Sejm, Stadtbürger aus Krakau und Bauern aus dem Umland. Zentrale Handlung dieser Versammlung war zum einen die öffentliche Verlesung der sogenannten Insurrektionsakte, Akt Powstania, und zum anderen die Eidesleistung Tadeusz Kosciuszkos auf diese, welche ihn zum Oberbefehlshaber der Aufständischen machte und seine Bindung an den Inhalt des Schriftstücks dokumentierte. Insurrektion und Akt bzw. Akte umfasste zweierlei Dinge. Insurrektionsakte bezeichnet die rechtliche Komponente des Schriftstücks. Denn im ersten Teil des Dokuments wird ausführlich auf die Gründe für den Aufstand als gerechtfertigter Widerstand gegen Despotismus und Tyrannei sowohl der Nachbarmächte als auch ihrer Unterstützung im eigenen Land eingegangen. Zitat: Im Angesicht Gottes, der gesamten Menschheit und besonders vor allen Nationen erklären wir, dass wir von unserem unantastbaren Recht Gebrauch machen, uns gegen Tyrannei und militärische Unterdrückung zur Wehr zu setzen. Zitat Ende. Akt im Polnischen kann auch mit Urkunde übersetzt werden und bezieht sich also begrifflich auf den rechtlich wirksamen und vor allem rechtlich legitimierten Inhalt des Schriftstücks. Akt der Insurrektion, also übertragen Aufstandsakt, meint den Beginn des Aufstands bzw. einer konkreten Aufstandshandlung. Hiermit war auch die Etablierung der Aufstandsregierung gemeint, in welcher Kosciuszko diktatorische Vollmachten zugestanden wurden und welche die ursprüngliche Verfassung ersetzte. Trotz Unterbrechung der geheimen Vorbereitungen waren diese bei Ausrufung des Aufstands so weit fortgeschritten, dass tausende Krakauer Bürger mobilisiert werden konnten. Das zeigen Unterschriften von Adligen, Stadtbürgern, Juden, Frauen und Bauern unter dem Dokument. Mit ca. 6.000 Mann, von denen etwa 2.000 mit Sensen bewaffnete Bauern waren, marschierte Kosciuszko Richtung Warschau. Bei Radzwowice trafen die Aufständischen am 4. April auf russische Truppen von einer Stärke von ca. 7.000 Mann, welche sie überraschend in die Flucht schlagen konnten. Regionale Erhebungen in Warschau und Wilna Mitte und Ende April gelangen. Der militärische Plan schien zunächst aufzugehen. Anfang Mai 1794 ließ Kosciuszko über ein Rundschreiben dem Universal von Polaniec die Bauernbefreiung verkünden. Und dies war zweifelsfrei ein historischer Schritt. Die Bauernbefreiung sollte erst im 19. Jahrhundert ein großes Thema der nationalen Bewegungen werden. Er erfolgte im Wesentlichen, also der Schritt, erfolgte im Wesentlichen aus der Überzeugung, dass Anreize sowohl zur bürgerlich-bäuerlichen Beteiligung am Aufstand als auch zur Steigerung der wirtschaftlichen Produktivität vonnöten waren. Denn zum einen machten die Bauern den größten Anteil an Milizen aus, zum anderen war die Versorgung der Truppen an ihre Produktivität geknüpft. Jedoch scheiterte die praktische Umsetzung vielfach am Widerstand des landbesitzenden Adels, der einen Eingriff in seine traditionellen Privilegien ablehnte. Mit Erlass dieses Dekrets wurde das Dilemma Kosciuszkos deutlich, die unterschiedlichen Interessenlagen unter dem Ziel einer nationalen Einheit verbinden zu können. Nach dem Eintritt Preußens und Österreich in den Krieg im Sommer 1794 wurde schnell klar, dass ein Erfolg des Aufstands ohne die Hilfe auswärtiger Mächte in das Reich der Fantasie rücken würde. Naiv war man von der Neutralität Österreichs ausgegangen, dem man im Falle eines Sieges sogar die polnisch-litauische Krone angeboten hatte. Die Erfolge vom April hingen nicht mit der Stärke des eigenen Aufgebots zusammen, sondern auf der einen Seite mit militärischen Niederlagen der Nachbarmächte im Koalitionskrieg gegen Frankreich und auf der anderen Seite mit diplomatischen Bewegungen Preußens und Österreichs selbst. Man wägte nämlich die Reaktionen anderer Mächte zugunsten des Aufstands ab, sprich die internationale Tragfähigkeit des Aufstands. Als deutlich wurde, dass weder ein russisch-osmanischer Krieg bevorstand, noch eine militärische Einmischung Schwedens oder Großbritanniens erfolgen würde, konnte man in Polen-Litauen einmarschieren. Die Versicherung, dass der Kosciuszko-Aufstand keinen europäischen Krieg provozieren würde, hatte letztlich auch zur Folge, dass man die militärischen Aktivitäten mit konkreten Besitzansprüchen für die dritte Teilung verknüpfte. Nur ein Beispiel mag dies verdeutlichen. Am 15. Juni eroberten preußische Truppen Krakau. Parallel hierzu nahmen österreichische Truppen in den südlichen Grenzgebieten um Krakau eigenständig Besetzungen vor. Denn Krakau grenzte an Galizien, das im Zuge der zweiten Teilung, oder Neugalizien, das im Zuge der zweiten Teilung annektiert wurde. Rund einen Monat nach der Eroberung Krakaus durch Preußen, fanden Gespräche zwischen dem Zarenreich und Österreich statt, in welchen die Österreicher Besitzansprüche eben auf diese Grenzstadt erhoben. Die Spannungen zwischen Österreich und Preußen ermöglichten wiederum dem Zarenreich eine günstige Ausgangsposition, um die Bedingungen für das dritte Teilungsgeschäft zu kontrollieren. Die Niederschlagung des Aufstands erfolgte im Herbst 1794. Bei dem Versuch, einen Aufmarsch preußisch-russischer Truppen nach Warschau zu verhindern, wurde Kosciuszko am 10. Oktober 1794 schwer verwunden und geriet in russische Gefangenschaft. Zwar wurde ein Nachfolger bestimmt, jedoch war durch dieses Ereignis die Führung und das Symbol des Aufstands verloren gegangen. Nach der blutigen Einnahme Pragas, einem Vorort von Warschau, am 4. November 1794 erfolgte letztlich die Kapitulation der Aufständischen. Die Gespräche über die dritte Teilung Polen-Litauens konnten beginnen. Russland nutzte hierbei die Spannungen zwischen Österreich und Preußen aus. So wurde zunächst am 3. Januar 1795 ein geheimes Teilungsabkommen mit Österreich abgeschlossen, ehe am 24. Oktober 1795 Preußen beitrat. In einem geheimen Zusatzartikel im Teilungstraktat zwischen Russland und Österreich wurde die Rechtfertigung für eine komplette Aufteilung des Landes gegeben. Hierbei wurde polen-litauisch polemisch die Staatsfähigkeit abgesprochen. Zitat: Die beiden Souveränen, also Russland und Österreich, sind davon überzeugt, dass die polnische Republik vollkommen unfähig ist, sich selbst in einem unabhängigen Staat eine Regierung zu geben, die ein friedliches Leben unter ihren Gesetzen ermöglicht, an der man sowohl ihre Vernunft als auch ihre Liebe zum Frieden und zu ihrer Bevölkerung erkennt, sodass es eine unabdingbare Notwendigkeit darstellt, die gesamte Republik in Besitz zu nehmen und eine vollständige Aufteilung unter den drei Nachbarmächten vorzunehmen. Zitat Ende. Sowohl als Reaktion auf den Kosciuszko-Aufstand als auch auf die Durchsetzung der jeweils eigenen politischen Macht in den annektierten Gebieten vereinbarten Preußen und Russland in einem Zusatzartikel vom 15. Januar 1797, dass, Zitat, es notwendig ist, alles, was an die Existenz des Königreichs Polen erinnert, abzuschaffen, sowie die Vernichtung seines politischen Korpus vorzunehmen. Zitat Ende. Hierzu gehörte auch die sprachliche Liquidierung des Namens Königreich Polen. Neben der geografisch-physischen Auflösung des Staates und seiner politischen Organisation sollten also auch nationale Identifikationsstrukturen wie die Sprache, intellektuelle Strömungen und Vergemeinschaftungen sowie kulturelle Traditionen unterdrückt werden. Mit den Gebietsannexionen der drei Teilungsmächte Russland, Preußen und Österreich wurde innerhalb von 23 Jahren einer der größten Flächenstaaten Europas aufgelöst. Mit Polen-Litauen verschwand zugleich der letzte Herrschaftsverband in Ostmitteleuropa, der durch eine dezentrale, aristokratisch-republikanische Verfassungsstruktur geprägt war. Die komplette Auflösung des Landes bedeutete auch die Beseitigung eines Gegenbildes zu den zentralistischen, spätabsolutistischen Staatssystemen in Europa des 18. Jahrhunderts. Die dritte Teilung war also nicht nur eine nationale Krise, sondern stellte auch einen tiefgreifenden Bruch in der europäischen Strukturgeschichte dar. Keine Annexion im 18. Jahrhundert erreichten dieses Ausmaß. Der als nationaler Befreiungskampf proklamierte Aufstand unter Kosciuszko birgt nun die Tragik in sich, dass aus dem Versuch heraus, die Integrität der Grenzen und die politische Souveränität wiederherzustellen, die vollkommene Auflösung des Staates resultierte. Wie für die zweite Teilung im Januar 1793 gilt also auch für die Beurteilung der dritten Teilung von 1795, in Anbetracht dessen, was ich vorangegangen gesagt habe, dass er kein spontaner politischer Akt darstellte. Konkreter gesagt, der Kosciuszko-Aufstand war das letzte Aufbäumen eines lebensunfähig gewordenen Gebildes, das infolge seiner Jahrzehnte andauernden Spaltung seine Auflösung selbst förderte. Gleichzeitig war Polen-Litauen jedoch auch ein Spielball auswärtiger Mächte, die besonders rigoros vorgingen und vor allem von anderen europäischen Mächten regungslos hingenommen wurde. Ich spreche auf die Teilung an. Dass mit den Teilungen des Landes jedoch keinesfalls das Streben seiner Einwohner nach Unabhängigkeit gebrochen wurde, zeigen die Erhebungen von 1830 und 1863, die zwar jeweils scheiterten, doch verdeutlichten, dass, wie es in der Nationalhymne heißt, Polen für die Polen selbst noch lange nicht verloren war. Und hiermit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.